Mein Titel, also ich hatte einen Titel im Kopf, es kennen wahrscheinlich weniger, aber ich wollte ihn so nennen. Larry, Larry, I was calling you, Larry. Ein wenig weniger kennen diese Aussagen, aber das ist eher so als Scherz gedacht. Aber wenn wir das jetzt auf Deutsch übersetzen und jeder tut seinen eigenen Namen hier rein, statt Larry, zum Beispiel Christoph. Christoph, ich habe dich gerufen oder ich habe dich erwählt oder berufen. Yeah, I was calling you. Passend zu der Kurzpredigt, aber auch passend zu René Missiere Artikel. Berufung. Gott ruft gerade jetzt sein Volk, sie und mich. Aus dieser chaotischen Welt, aus dieser verrückten, idiotischen Welt und auch die sündigen Welt. Es ist eine schöne, beziehungsweise es ist eine wunderbare Berufung mit einem großartigen, wirklich großartigen Ziel. Sie ist beeindruckend, dass manche es kaum glauben können. Es ist unglaublich. Sie sind vielleicht erst jetzt berufen oder vielleicht schon etwas länger berufen. Wir dürfen diese Berufung nicht ignorieren. Und wenn Sie jetzt berufen sind, nicht lange hinauszögern oder auf die lange Bank schieben. Nicht, dass wir denken, ach, ich möchte noch ein wenig in die Welt hinaus, so wie wir es gehört haben aus der Kurzpredigt. Noch ein paar schöne Sachen, noch ein paar schöne Dinge erledigen oder erfahren in dieser Welt, bevor ich den richtigen Weg gehe. So wie man so schön sagt, die Hörner abstoßen. In der heutigen sogenannten christlichen Welt ist die Vorstellung weit verbreitet, dass es ein Kampf zwischen Gott und Satan ist oder dass es einen gibt. Diese Vorstellung lehrt, dass Gott versucht, jeden zu retten. Satan hingegen jeden zu verderben. Obwohl manche sogar denken mögen, in der Hölle ist es schöner als im Himmel. Im Himmel, da ist es ja langweilig, da liegt man nur auf der Wolke rum, hört irgendwelche Harfen spielen. Wenn es aber dies wäre, dann müssten wir eigentlich ehrlich zugeben, dass Gott verliert. Die überwiegende Mehrheit aller Menschen auf der Erde bekennen sich heute nicht einmal zum Christentum. Dabei steht in der Bibel, dass es keinen anderen Namen gibt unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4, Vers 12, können Sie dies nachlesen. Viele Millionen Menschen haben gelebt und sind gestorben, ohne jemals den Namen Jesu Christi gehört zu haben. Was ist mit diesen Menschen? Oder was ist mit den Babys, die, wo wir ja eben im Aufpostenstehen gehört haben, die wenige Stunden alt geworden sind oder die nicht einmal das Licht der Welt erblickt haben? Was ist mit denen, die leugnen, dass es Gott gibt? Haben diese ihre Chance gehabt und sind verloren? Jeder wird eine Chance bekommen. Gott wird jetzt nicht jeden retten. Und wir können auch nicht jemanden bekehren. Nicht, dass wir auf die Idee kommen, wir könnten unseren besten Freund, Kumpel, Freundin oder irgendjemand bekehren oder dazu berufen. Es funktioniert nicht. Wir lesen Johannes 6, Vers 44. Gehen wir zu Johannes 6 und lesen wir Vers 44. Ich lese aus der Luther 2009. Es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dies ist nicht der einzigste Tag der Erlösung. In der zweiten Auferstehung werden all jene auferstehen, die jetzt nicht berufen sind oder die keine Chance gehabt haben zur Errettung. Sie werden als physische Menschen auferstehen und die ihre einzigartige Chance erhalten, gerettet zu werden. Diese Auferstehung wird 1000 Jahre später stattfinden, nach dem, was in der Bibel als das Millennium bezeichnet wird. Die meisten bekennenden Christen sind sich dieser Tatsache nicht bewusst. Aber warum wissen sie es nicht? Sie nennen sich Christen und verstehen nichts, was in der Bibel drinsteht. Jesus Christus hat zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Gehen wir zu Matthäus 13 und lesen wir zusammen Vers 11. Matthäus 13, Vers 11. Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Er sagt aber auch Folgendes zu seinen Anhängern und auch zu uns heute. Johannes 15, Vers 19. Johannes 15, Vers 19. Wärt ihr von der Welt, dann hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gott hat sie und mich berufen. Und wir müssen der Berufung folgen. Er hat uns die Augen geöffnet. Geöffnet, um die Wahrheit zu sehen und zu erkennen. Gott hat die Bedeutung seiner Botschaft absichtlich verschleiert, damit die große Mehrheit es nicht versteht. Lesen wir Jesaja 28, die Verse 10 bis 13. Jesaja 28, angefangen mit Vers 10. Denn es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift, Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift. Hier ein wenig, da ein wenig. Wohlan, er wird einmal mit unverständlichen Worten und mit einer anderen Zunge zu diesem Volk reden, dem jetzt dieses gepredigt wird. Das ist die Ruhe, erquickt man die Müden, das ist die Erquickung, und sie wollten nicht hören. Darum soll ihnen auch das Wort des Herrn so geschehen. Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und zurückfallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Gott, der Vater, hat sein Wort mit Entschiedenheit so geschrieben, dass es auch falsch verstanden werden kann. Er wollte, dass nur die Berufenen, die von ihm Berufenen, es verstehen. Verstehen wir Gottes Wort? Oder denken wir nur, wir verstehen es? Wie können wir erkennen, dass Gott uns ruft oder erwählt hat? Manche verstehen nicht, wie Gott ruft. Sie meinen, Gott wird sie auf dem Handy oder auf dem Telefon anrufen oder an der Haustür klingeln. Andere sind der Meinung, dass dies durch plötzliche Ereignisse, wie eine schlimme Krankheit, auf einmal geheilt oder ein Autounfall, ein Unfall, sozusagen dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Andere wünschen sich ein deutliches Zeichen von Gott. Was stimmt wirklich? Wie beruft Gott? Wurden wir von Gott berufen und auserwählt? Die Antwort ist, Gott beruft durch sein Evangelium, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Das Evangelium ist die frohe Botschaft von der zukünftigen Herrschaft Gottes, die in der Bibel niedergeschrieben ist für die Menschheit, für alle. Durch die Kraft seines Heiligen Geistes öffnet Gott den Geist derer, die er beruft, damit sie fähig werden, damit sie Kraft bekommen, die einfachen Worte der Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Der Geist Gottes beginnt in uns, die Berufenen zu wirken, die, die schon getauft sind. Die noch nicht getauft sind, haben den Heiligen Geist noch nicht. Denen wird er erst nach der Taufe gegeben werden. Wie offenbart sich der Geist Gottes in denen, die er beruft? Wie wirkt eigentlich der Geist Gottes im Geist des Menschen? In erster Linie wird der Geist Gottes die Berufen dazu bringen, daran zu glauben, dass es Gott gibt. Am Anfang hatten wir vielleicht noch Zweifel. Aber wenn Gottes Geist mit einem arbeitet, dann wird es einem schwer fallen, zu leugnen, dass es Gott nicht gibt oder dass es ihn gibt. Außerdem wird der Geist Gottes bewirken, dass wir erkennen und daran glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Gottes Lehrbuch für uns und, wie gesagt, für die Menschheit. Gottes Geist wird uns zur Erkenntnis führen. Gehen wir zu 2. Timotheus 3 und lesen wir Vers 16. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wie kann man der Bibel wirklich Glauben schenken, wenn man der Meinung ist, dass die Texte der Bibel nicht inspiriert sind? Und doch glauben so viele der genannten Christen heute genau das. Für manche ist das Alte Testament einfach nur eine Geschichte. Hört sich schön an, glauben gar nicht, was da drin steht, schon gar nicht die Flut. Und für manche ist die Offenbarung die Schrift von einem Verrückten, einer Wahnvorstellung. Andere behaupten, dass nur diese oder jene Briefe akzeptiert werden sollen. Sagen, nur Matthäus stimmt oder nur Lukas stimmt. Eigentlich weigert man sich, gar nichts anzuerkennen, was in der Bibel steht. Man akzeptiert nicht, dass es von Gott inspiriertes Wort ist. Man möchte sich auch nur das rauspicken, was sich gut anhört oder was für den einen nützt. Entweder wir glauben der ganzen Bibel oder nichts davon. Johannes 10, Vers 35. Gehen wir zu Johannes 10 und lesen wir Vers 35. Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Auch widersprechen sich die Schriften nicht und dennoch behaupten einige, dass sie sich widerspricht. Aber nach Jesu Worten ist die Schrift nicht im Widerspruch zu sich selbst. Ein angeblicher Widerspruch ist entweder die Folge einer fehlerhaften Übersetzung oder einer eigenen Interpretation. Man kann nicht hoffen, die volle Bedeutung des Wortes Gottes zu erfassen, wenn man nicht mit der Erkenntnis an die Heilige Schrift rangeht. Die Menschen reden sich ein, die Bibel sei voller Widersprüche. Und man kann sich nicht auf die Schrift verlassen. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, wenn alle Schriften von Gott inspiriert sind und wenn die Schrift nicht gebrochen werden kann, dann sind sie berufen, wenn sie daran glauben. Aber nicht nur der Glauben allein. Es müssen auch Taten folgen. Man muss danach leben. Der Glaube allein bringt nichts. Der Geist Gottes führt diejenigen, die er beruft, unter anderem dadurch, dass er sie inspiriert, Gott beim Wort zu nehmen. Zu glauben, dass er sagt, was er sagt. Und dass er meint, was er sagt. Wenn Gott durch seinen Geist beruft, der wird an der klaren Aussage der Bibel glauben, ohne sie mit irgendwelchen eigenen Ideen zu kombinieren. Wenn Gott uns ruft, wird sein Geist uns zu der Überzeugung führen, dass Christus nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen oder aufzuheben, sondern es vielmehr zu erfüllen mit dem Sinngehalt. Jesus hat das Gesetz abgeschafft und man muss nur daran glauben. Wohl nicht? Lesen wir Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Was schreibt er hier? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, mit Sinngehalt zu erfüllen, anzureichern. Wenn der Geist Gottes mit uns arbeitet, werden wir die weltlichen Vorstellungen sowie auch die unsterbliche Seele von uns weisen. Stattdessen werden wir der Aussage in Hesekiel 18, Vers 4 und Vers 20 Glauben schenken, dass die Seele nicht unsterblich ist, sondern sterben kann. Gehen wir zu Hesekiel 18 und lesen wir Vers 4. Hesekiel 18, Vers 4. Denn sie, alle Seelen, sind mein. Die Seele des Vaters ist mein, wie die Seele des Sohnes. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Vers 20. Denn eine Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll über ihm sein und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll über ihm sein. So langsam werden wir mehr und mehr begreifen, dass fast alles, was wir bislang über die Bibel gehört haben, vor unserer Bekehrung und auch das, was wir gelehrt worden sind, wahrscheinlich das Gegenteil ist von dem, was wir jetzt hören und auch was wirklich wahr ist. Wenn der Geist Gottes unsere Gedanken leitet, wird er uns helfen, die einfachen Worte, die einfache Wahrheit von seinem Wort zu verstehen. Außerdem wird Gottes Geist uns lehren, die Bibel niemals selbst irgendwie zu interpretieren. Keine Weissagung der Schrift ist von irgendeiner menschlichen Deutung. 2. Petrus 1, Vers 20. 2. Petrus 1, Vers 20. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Viele verstehen die Heilige Schrift nicht, weil sie es nicht gelernt haben, dass die Bibel sich selbst auslegt. Viele vermeintliche Widersprüche entstehen, weil die Menschen nicht gelernt haben, dass die Schrift sich selbst auslegt. Durch eifriges und auch ernsthaftes Bibelstudium können wir die verwirrenden Verse verstehen. Ich möchte hier gleich sagen, ich verstehe auch nicht alle Worte. Ich verstehe auch nicht alle Worte. Ich muss auch noch lernen. Zum Beispiel ist in Offenbarung 12, Vers 3 von einem großen roten Drachen die Rede, der 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Es gibt viele Interpretationen über diesen Vers. Manche sagen, der Drache sei ein falscher Prophet. Anderen sagen, es sei das Tier. Wieder andere behaupten, der Drache sei ein geheimnisvolles Symbol. Aber keiner dieser Deutungen ist richtig. Gott sagt uns in Vers nicht, was der große rote Drache ist. Wenn wir Vers 3 allein lesen, müssten wir zum Schluss kommen, dass wir es einfach nicht wissen. Oder wir müssten irgendeine Interpretation ausdenken. Oder wir könnten die Bibel selbst interpretieren, sich selbst interpretieren lassen. Wenn wir uns dafür entscheiden, die Bibel sich selbst interpretieren zu lassen, brauchen wir nur Vers 9 zu lesen, um zu wissen, was der rote Drache darstellt. In Vers 9 offenbart Gott, dass der Drache die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, ist. Wenn Gott uns beruft, dann wird uns Gottes Geist am Ende dazu bringen, jede Aussage der Bibel zu glauben und die Bibel für uns auslegen zu lassen. Aber das ist nicht alles. Gottes Geist wird denjenigen, die er beruft, dazu führen, nach jedem Wort Gottes zu leben. Matthäus 4, Vers 4. Gehen wir zu Matthäus 4 und lesen wir Vers 4. Diesmal aus der Luther 2017. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund geht. Um die Bibel wirklich zu verstehen, ist es äußerst wichtig, nach jedem Wort Gottes zu leben, nicht nur einige Teile davon oder die ausgewählten. Die meisten bekennenden Christen akzeptieren einige biblische Wahrheiten oder leben nach dem Wort, nur nach dem Wort, mehr oder auch viel weniger. Aber die meisten leben in einem großen Irrtum. Wie kann man nach dem Wort Gottes leben, wenn man nicht einmal weiß, was eigentlich darin steht in der Bibel? Vielleicht können die meisten der bekennenden Christen nicht einmal die ersten vier Bücher im Neuen Testament, die Evangelien, benennen. In der Tat ist es wahrscheinlich so, dass nahezu alle sogenannten Christen, die sich zum Christentum bekennen, nicht nach dem Wort Gottes leben wollen. Manchen werden alles ablehnen, bis vielleicht auf einen relativ kleinen Teil, der für ihr persönliches Leben keine Bedeutung hat. Sie wissen einige Bibelstellen oder haben auch eine Bibel-App auf dem Handy, sehen jeden Tag ein neuer Vers, posten den und denken, wow, der ist interessant, der bringt mich weiter. Für die anderen, da können sich die Bibelstellen erwähnen. Aber es heißt nicht, zum Beispiel, wenn man nach dem Wort lebt, du sollst keinen töten, das mache ich. Aber hassen zählt ja auch schon dazu. Aber es leben nur nach dem Wort. Oder es heißt, du sollst den Feind lieben und seliger ist der Nehmen. Für einen selbst ist es sehr wichtig. Nur wer bereit ist, nach seinem ganzen Wort zu leben, wird von Gott Verständnis erhalten. Nicht nur nach einigen Versen, die man liest oder die man im Bibel-App hat. Der Geist Gottes ruft sein Volk nicht nur, um uns zu überzeugen, sondern auch, um uns von der Richtigkeit unseres Weges zu überzeugen. Wenn Gott uns dazu beruft, werden wir die Bibel zum ersten Mal anfangen zu verstehen. Nicht in der Gesamtheit, aber mehr und mehr. Wir werden zunehmen an der Wahrheit, an der Erkenntnis mit Gottes Heiligen Geist. Man beginnt die Bibel mit dem Verlangen zu lesen und zu studieren. So wie als wäre man ausgehungert. Dann werden sie erkennen, dass es einen Weg gibt, der dem Mensch recht erscheint, aber letztendlich zum Tod führt. Lesen wir Sprüche 14, Vers 12. Sprüche 14, Vers 12. Manche scheint der Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Der Weg des Menschen ist der selbstsüchtige, der egoistische Weg des Nehmens. Es könnte auch die Philosophie heißen oder sein, tu dem anderen etwas an, bevor mir etwas angetan wird. Es ist der Weg der Begierde, des Neides, des Streits, des Mordes, der Eifersucht, des Zorns, der Trunkenheit, der Völlerei und so weiter. Es ist die Ursache aller Probleme, Sorgen, die Nöte der Menschen. Das ist der Grund für die miserablen Zustände, die wir hier auf dieser Erde heute sehen. Wenn wir berufen sind, wird uns der Geist, den wir von Gott, dem Vater und auch Jesus Christus empfangen haben, erkennen lassen, dass wir den Weg gegangen sind, den alle Menschen eingeschlagen haben. Den Weg, der zum Tod führt. Man fängt an, sein ganzes Leben Gott und seinem Weg zu widmen. Man wird sagen, aber auch es so meinen. Dein Wille geschehe. Man wird umkehren vom falschen Weg und auf den richtigen Weg gehen. Durch das Bibelstudium und den engen Kontakt mit Gott werden wir erkennen, dass die ganze Welt durch das Verhalten des Menschen jetzt schon ziemlich nahe dem Abgrund steht. Die Menschen brauchen dringend Hilfe, noch erkennen sie aber nichts. Aber Gott ist der Einzige, der wirklich die Antworten hat für all diese Probleme hier auf dieser Welt. Die Antworten auf die menschlichen Probleme ist eigentlich ganz einfach. Dem Weg der Liebe Christi folgen. Dem Weg der nach außen gerichtete Fürsorge. Dem Weg des Gebens, des Teilens, des Helfens. Dem Weg, anderen das zu tun, was man sich von ihnen wünscht. Man gibt, man teilt, man hilft und man wird ausgenutzt. Wir müssen es ja tun. Wir sind ja Christen, heißt es dann. Aber wir geben, wir helfen, wir tun den Nächsten Gutes. Es ist nicht immer leicht, aber wir geben uns doch alle Mühe. Es ist der Weg zum echten Glück, Freude, Frieden, Zufriedenheit, der Weg der Sanftmut, Güte, Freundlichkeit und Selbstdisziplin. Er beruht auf dem Grundsatz, den Christus seinen Jüngern mit auf dem Weg gegeben hat. Geben ist seliger denn nehmen. Wenn Gott einen ruft, einen von seinem Weg überzeugt, dann beginnt man, inneren Frieden zu finden. Man beginnt mehr und mehr, Gott ganz zu vertrauen, dass er die Probleme der Welt durch seinen Weg der Liebe lösen wird. Man wird wissen und erkennen, dass Gott wirklich, wirklich die Antworten hat. Man freut sich darüber, dass Gott denen, die er dazu ausersehen hat, auch die Antworten gibt. Dann beginnt man zu verstehen, dass Gott einige zu einem bestimmten Zweck berufen hat. Man wird erkennen, dass eine besondere Berufung zu einem besonderen Werk ist. Es ist ein besonderer Auftrag. Es ist ein Auftrag, das wahre Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zu verkünden. Zu verkünden als Zeugnis. Es ist ein Auftrag, den wir alle verkünden müssen. Gehen wir zu Matthäus 24 und lesen wir Vers 14. Und Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wie wir es schon oft gehört haben, wir können es beschleunigen, aber wir können es auch verzögern. Wenn Gott einen ruft, beginnt man mit ganzem Herzen, an seinem Werk zu arbeiten. Wir erkennen, dass die ganze Welt dieses Wissen über den Weg Gottes dringend braucht. Man wird die Notwendigkeit erkennen, sich an dem Werk zu beteiligen, dass dieses lebenswichtige Wissen, die Botschaft des Evangeliums vom Weg Gottes in der ganzen Welt zu verkünden. Mit Eifer sollen wir uns an dem Werk beteiligen, dass alle Völker den Weg des Friedens, des Glücks und des Freuden und der Freude lehrt, die uns lehrt, erfreut. Wir wollen doch gerne geben, mit ganzem Herzen Gottes Werk dienen, voller Hingabe und Eifer der Aufgabe widmen, die Welt von dem kommenden Ereignis zu warnen, die sich kurz vor dem Ende ereignet. Diese Welt, wie man es schon oft gehört hat, ist in einem aussichtslosen Morast von Verwirrung, von Idiotien, Elend und Verderben versunken. Jeder denkende Mensch, möchte man glauben, wird doch zugeben müssen, dass es so lange nicht mehr weitergehen kann. Wenn Gott uns gerufen hat, werden wir uns freuen, dass wir einen Teil dazu beitragen können, der ganzen Welt mitzuteilen, dass Gott selbst in der Angelegenheit der Menschen, der Menschheit eingreifen wird, aber auch muss, um jeden Menschen zu retten, um die Welt zu retten. Ich bin sicher, jeder von Ihnen wird begeistert sein, einen Beitrag zu leisten. Leisten zu können, der Welt zu sagen, dass es ein schöneres Morgen gibt. Dass sich Gott sorgt, dass Gott wirkt. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man zerrüttete, kaputte Ehen wiederherstellen kann, wie man dazu beitragen kann, dass sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Herzen der Kinder ihren Vätern, um die Kluft zwischen den Generationen zu überbrücken und die Einheit der Familie zu stärken, dann wird man sich freuen. Wenn sich an Gottes Werk beteiligt, wird große Zufriedenheit darüber empfinden, dass er dazu beiträgt, der Welt zu lehren, wie man ein glückliches Zuhause, glückliche Kinder, glückliche Ehen und alles, was zu einem erfüllten, reichen und glücklichen Leben gehört. Wenn Gott uns zum Dienst beruft, dann verstehen wir, dass es eine fantastische, fast schon eine überwältigende Berufung ist, die Menschheit zu retten, indem wir uns selbst opfern, um diese Welt das zu geben, was sie braucht. Sind wir bereit, nach dem Wort Gottes zu leben, dem Evangelium zu glauben und dem Ruf des Herrn zu folgen, zu den Erstlingen, so wie wir es gehört haben, die Erstlinge seines Reiches zu gehören? Denken wir daran, dass diejenigen, die Gott beruft, ihren Anteil haben werden. Und schließlich werden wir als Könige und als Priester im Reich Gottes teilhaben, unter Jesus Christus, dem König der Könige und Herr der Herren. Und wir werden herrschen über alle Völker. Es ist wirklich eine großartige Berufung, die man jetzt hat. Wir haben sie jetzt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Paulus inspiriert wurde, Folgendes zu schreiben. Gehen wir zu Hebräer 2 und lesen wir die Verse 1 bis 3. Hebräer 2, angefangen mit Vers 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde, durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde, durch die, die es gehört haben. Es ist eine großartige Aufgabe, die wir haben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur ein Hörer, sondern auch Täter werden und sind. Beachten wir die Prophezeiung im Buch Hesekiel 33, angefangen mit Vers 30 bis 32. Hesekiel 33, angefangen mit Vers 30. Und du, Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Mauern und in den Haustüren. Und einer spricht zu dem anderen: Komm doch und lasst uns hören, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern ihr Mund ist voll Verlangen, und danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Vers 32, und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Viele hören uns heute zu. Viele bestellen die Broschüren, wie wir es gehört haben in der Kurzpredigt. Aber sie tun nicht danach. Was sagt Jesus Christus im Neuen Testament in Matthäus 7, Vers 24? Gehen wir in das Neue Testament. Und lesen wir Vers 24 in Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Vers 25, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Vers 36, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Und der Fall war sehr groß. Wer nach den Lehren Jesu lebt, wird am Tage der Bedrängnis nicht fallen. Gott wird denen helfen und sie beschützen, die ihm gehorchen. Die Täter werden Weisen genannt. Die Hörer, die sind die Törichten. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 46. Lukas 6, Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Der Apostel Paulus, auch ein Mann Gottes, schrieb in Römer 2, Vers 13 folgendes. Römer 2 und Vers 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Er sprach von Gottes Gesetz als heilig, als gerecht und als gut. Römer 7, Vers 12. Römer 7, Vers 12. So ist es also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Auch der Apostel Jakobus schrieb Folgendes in Jakobus 1, angefangen mit Vers 22. Jakobus 1, Vers 22. Wir lesen bis Vers 25. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Doch wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Wir schauen in den Spiegel, sehen ein paar Probleme an uns selbst, nicht an den Hintermann oder der neben einem steht, an uns selbst. Wir gehen weg und vergessen die Probleme, die wir haben. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von der Stund an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Es reicht nicht aus, uns über YouTube zuzuhören oder über WebEx zuzuschauen. Eine schöne Alternative, okay, aber die Gemeinschaft. Es reicht nicht aus, die angebotenen Broschüren zu lesen und schön in dem Regal platzieren, sieht ja gut aus. Wir müssen bereit sein, unsere kompletten Lebensweise zu ändern. Wir müssen anfangen, die Dinge, die wir durch dieses Werk Gottes gelernt haben, anzuwenden und nicht nachlassen mit dem, was wir schon getan haben, sondern weitermachen, sodass wir bereit sind für das Kommen Jesu Christi. Und wenn wir müde geworden sind oder gefallen oder gestürzt sind, stehen wir wieder auf, wachen wir auf, nehmen wir es in der Hand. Eine letzte Bibelstelle, 1. Könige 19, Vers 7. 1. Könige 19, Vers 7. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte: steh auf, iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wir haben einen weiten Weg. Stehen wir auf, sammeln die Kraft, denn wir haben einen weiten Weg vor uns.